Willkommen zurück zu Exit und Einstieg, der Business-Podcast zwischen Vater und Tochter. Ich bin die Tochter, mein Name ist Anna, ich führe eine Dienstleistungsagentur auf Zypern und das ist mein Papa.
Genau, ich bin der Klaus Schmidt, ich bin der Vater von der Anna und ich bin seit 26 Jahren selbstständig, habe das kleine Beratungsunternehmen PRD GmbH gegründet und berate im Wesentlichen Zahnärzte und trainiere auch ihre Teams.
Ja, super Einstieg auf jeden Fall, weil in dieser Folge wollten wir ja so ein bisschen über das Thema Führung sprechen. Das heißt Teamführung, vielleicht auch ein bisschen, wie führt man sich selbst, das gehört ja auch ein bisschen da rein. Und was mich jetzt erstmal interessieren würde, ist, du hast ja bei Kettenbach als Dental, als Geschäftsführer, hast du ein größeres Team geführt. Mhm. Wie viele Leute waren das?
Also das Unternehmen war 100 Mitarbeiter groß und ich habe die Hauptabteilungsleiter und in einigen Bereichen die Abteilungsleiter geführt.
Okay, und wieso hast du dich dann, als du dich quasi selbstständig gemacht hast, dazu entschieden, kein größeres Team aufzubauen?
Die Frage ist leicht beantwortet. Ich habe 10 Jahre lang wirklich sehr viel Spaß gehabt, auch in der Führung eines größeren Teams und in der Entwicklung der Gesamtgesellschaft. Ich wollte ganz einfach meine Kompetenzen an die Kunden weitergeben und ich wollte nicht eine Situation herbeiführen, wo ich also Produkte entwickelt hätte, die andere dann hätten weitergeben können. Das wäre nochmal ein spezieller Aufbau gewesen, einer Struktur, die Mitarbeiter reinholen, die Mitarbeiter trainieren. Ich wollte es auf mich ausrichten und das hatte auch sehr mit der Zeitressource zu tun.
Okay.
Ich war bei Kettenbach 10 Jahre, von den 10 Jahren 3 Jahre im Ausland.
Mhm.
Ich habe meine Kinder, dich und Laura, häufig nicht gesehen, weil ich im Ausland war.
Ja.
Und ich wollte in der letzten beruflichen Tätigkeit, die ich angestrebt habe, A, frei sein, und mich ausschließlich auf mich ausrichten und das, was die Kunden an Aufgaben mir reingegeben haben.
Mhm.
Also ich wollte zeiteffizient arbeiten und das konnte ich dann auch. Also ich habe dann nicht mehr 6 Tage die Woche gearbeitet und vielleicht 60 Stunden, sondern ich wollte das in 30, 35 Stunden bewältigen und das habe ich gut machen können.
Ich verstehe, das heißt,
führt übrigens sehr zum Thema Führen.
Ja, ja.
Führt nämlich dazu, also in welcher Aufgabe bin ich?
Mhm.
Also bin ich in der Aufgabe des Geschäftsführers, muss ich einfach Führung als ein wesentliches Instrument kultivieren. Für mich hatte ich entschieden, ich lebe vor. Ich war wirklich dann oftmals von morgens um 9 bis abends um 9 im Office und die ganzen Köpfe haben das wahrgenommen und haben sich sehr angepasst. Und ich habe gelernt, wie ich über Ziele, die ich mit den Mitarbeitern verabredet habe, die habe ich nicht drüber gestülpt, sondern verabredet habe in jedem Bereich, im Marketingbereich, im Vertriebsbereich, mit dem Controlling, mit der Produktion, mit den Marketingleuten und Vertriebsleuten Inland und Ausland, habe ich alle Ziele verabredet.
Mhm.
Und wir haben in regelmäßigen Abständen drauf geschaut. Am Anfang war das enger, weil das notwendig war, weil viel Abstimmungsbedarf da war. Als die Führungskräfte eine Zeit lang im Unternehmen waren, konnte ich wirklich sehr viel weiter delegieren. Ich habe dann wirklich nur noch alle Quartale drauf geschaut, später bei guten Leuten, einmal im Jahr.
Das heißt, du wolltest dann quasi, du hast diese Rolle lange gelebt und hast dann auch gerade gesagt, als Leader bist du derjenige, der als Vorbild agiert, und muss dementsprechend sehr viel Zeit, Ressourcen und auch Vorbildfunktionen wirklich ausfüllen, damit das Unternehmen gut funktionieren kann. Also du glaubst nicht unbedingt, dass man als Leader um 12 ins Office kommen kann, um 2 wieder gehen und der Laden läuft?
Das war nicht meine Erfahrung und möglicherweise, es gibt ja eine ganze Menge Literatur darüber, arbeite einen halben Tag,
ja,
baue ein System auf und es wird automatisch funktionieren. Das kann heute mit den technologischen Mitteln und das hängt ja auch vom Produkt ab. Wenn ich ein entsprechendes Produkt oder ein entsprechendes Produktportfolio habe, kann das funktionieren.
Mhm.
In meiner Welt, in der Aufgabe, in der ich damals gestanden habe, hätte das nicht gut funktioniert.
Warum nicht?
Weil die digitalen Möglichkeiten überhaupt noch nicht da gewesen sind. Und ich auch vom Typ her ich bin so ein Feel-and-Touch-Typ. Mhm. Das heißt also, ich muss die regelmäßig sehen, ich muss mich mit denen auseinandersetzen, muss mir anhören, was für Schwierigkeiten gibt, und wir haben gemeinsam Lösungen gefunden. Also ich war ein supportender Leader. Mhm. Ein fordernder, aber auch ein supportender.
Mhm. Das und geht hab, besser, wenn man sich sieht.
Ja, und ich habe vor allen Dingen also auch herausspüren müssen, wer braucht möglicherweise für bestimmte Aufgaben länger Zeit und wem kann ich noch was draufpacken, weil er also leistungsfähiger ist. Und das kriege ich am allerbesten immer also geregelt, für mich geregelt in meiner Einschätzung, wenn ich tatsächlich die Leute vor mir habe.
Ja, es ist spannend. Also ich glaube, es gibt bestimmte Unternehmen, ich habe jetzt nicht darauf vorbereitet, aber es gibt sie vielleicht, wo jetzt der Gründer oder die Gründerin nicht mehr die ganze Zeit im Office ist und das so vorleben muss. Aber ich glaube, es muss irgendjemanden geben, der das so zieht.
Ja, ne? der Inspirator.
Ja, ja, der inspiriert und der auch diese Energie reinbringt, wo man eben das, wie du gerade sagst, also muss man jetzt unbedingt immer 12 Stunden im Office sein. Also Nein. Ich hoffe, ich komme davon irgendwann weg. Aber so, ich glaube trotzdem, es braucht diese Person. Irgendjemand muss da sein, wo du das Gefühl hast, ja, okay, hier wird Power reingegeben. Weil wenn nicht, dann verlierst du Auto. Wie so bei so einer Kutsche oder bei so Huskies oder so. Weißt du, so Schlittenhunde, da gibt es ja immer vorne den, der so ja, der Pacemaker ist.
Ja.
Ja, so, Light, ne?
Lightwall.
Und daran denke ich halt ein Stück weit dann. Und ich glaube, das braucht es, ja. Es braucht, wenn man wirklich Leadership macht oder wenn man wirklich ein Leader sein will und ein Unternehmen voranbringen will, musst du, glaube ich, einfach diese Vorbildfunktion einnehmen.
Wie ist denn deine Erfahrung nach den ersten 12 Monaten? Was ist deine Führungsrolle bei Hive Drive?
Also ich finde das ganze Thema Führung super interessant, weil es ist natürlich was super Neues, wenn man plötzlich, also ich glaube, es ist so ganz, ganz typisch, dass Menschen, die Unternehmen gründen, sind oft freiheitsliebende Menschen, deswegen gründen die was, weil die quasi sich keine Regeln mehr geben lassen wollen, sondern die wollen die selber bestimmen.
Ja.
Ganz oft sind es so Unternehmertypen, ne? Und gleichzeitig sind es Leute, die oft in angestellten Verhältnissen eben nicht so happy waren oder gesagt haben, ja, das mache ich nie wieder, weil sie eben keinen Bock haben, von anderen Leuten die Regeln zu befolgen. Und plötzlich begibst du dich in eine Rolle, wo du als Leader im Prinzip Regeln vorgeben musst. Und ich finde, das macht erstmal mega viel mit dem Kopf, wenn man so denkt, ich will ja jetzt nicht anderen Leuten das antun, in Anführungsstrichen, was mich genervt hat. Und ich hatte eben oft in das Gefühl, wenn ich so, ich war jetzt nicht super lange angestellt in meinem Leben, ich war ja, glaube ich, nur 3 Jahre oder so insgesamt angestellt, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Aber ich war total oft davon genervt, wie schlecht mit meiner Zeit umgegangen wird. Also dann warte ich irgendwie 6 Stunden und dann kriege ich um 16 Uhr ein Briefing für irgendwas, was aber morgen fertig sein muss und so. Ne? Wo ich dann dachte, sagt mir doch Bescheid, dann mache ich bis 16 Uhr die Wäsche und dann komme ich rein und arbeite von mir aus auch bis 9. Aber dieses Abwarten, dass andere Entscheidungen für mich treffen, hat mich immer extrem gestört.
Okay. Das heißt, man ist mit deiner Zeit das so.
Ja, das hat mich, es hat mich ganz, es hat mich immer richtig, richtig wild gemacht. Und jetzt so selber in dieser Rolle musste ich mir dann quasi erstmal so ein bisschen die Erlaubnis geben, dass ich quasi Regeln vorgeben darf und auch muss, ne? Also auch einen gewissen Rahmen setzen muss. Und da musste ich mich natürlich erstmal dran gewöhnen und hatte auch am Anfang echt, habe dann extrem starken Druck gespürt, dass ich auch alles perfekt machen muss und immer alles wissen muss, ne, und jede Frage beantworten muss. Und da habe ich dann eben wieder das Glück, dass ich einfach tolle Mentoren an den richtigen Seiten oder an den richtigen Stellen dann auch getroffen habe. Ich habe zum Beispiel Klaus, der ist leider nicht da bei meiner Feier, aber das ist auch so ein total gestandener Business-Mentor, der hat ganz lange in einem riesengroßen DAX-Konzern Trainings gegeben. Und er hat dann einfach zu mir gesagt, Anna, ich kann dir nur eine Sache mitgeben als Leader. Nimm einfach nur mal die Frage mit, weiß ich nicht, wie würdet ihr es machen? Führ einfach so.
Ja. Ich finde eine Idee.
Ja, genau. Und das hat mir so geholfen, dieser Impuls, ne? Dieses, ich muss gar nicht alles selber wissen.
Ja.
Beziehungsweise, es ist sogar sehr viel besser, wenn nicht immer alle Augen auf Anna bei jeder Entscheidung gehen, sondern wenn jeder Einzelne bei mir lernt, auch eigene Entscheidungen zu treffen, Konsequenzen zu tragen, solange ich das halt halten kann. Ja? Hm. Deswegen, also spannende Frage. Ich fühle mich immer wohler in der Rolle. Ich finde es auch schön, Menschen so aufzeigen zu können, wo sie sich entwickeln können, so einen Rahmen zu geben. Aber für mich ist Leadership, ehrlich gesagt, Stärken von Leuten erkennen, die an der richtigen Stelle einsetzen, die spiegeln, wo sie sich noch ein bisschen selbst belügen oder im Weg stehen. Also nicht sie verändern wollen, wo sie es nicht verändern können, sondern ich meine wirklich dieses, wo man sich noch so ein bisschen selber im Weg steht oder denkt, nee, ich kann das eigentlich nicht. Oder, ne? Aber eigentlich könnte man es.
Was meinst du? So einschränkende Glaubenssätze?
Einschränkende Glaubenssätze, genau. Oder wenn Leute irgendwie noch so einfach so ein Mindset zu etwas haben wie, der Kunde müsste das doch alles wissen oder so, wo ich so denke, nee, das ist schon unsere Aufgabe als Dienstleister, dass wir das dem zeigen. Ne? Das geht dann, da ist es kein Charakterthema, was quasi im Weg steht, sondern einfach noch ein Glaubenssatz.
Ja.
Deswegen so diese Glaubenssätze, mit denen so ein bisschen challengen, die an den richtigen Stellen einsetzen. Und ansonsten nehme ich wahr, das Beste, was man machen kann, ist Menschen einfach super viel Spielraum und Verantwortung geben.
Mhm.
Weil die Leute mögen das voll gerne, wenn die einfach selber Sachen machen dürfen ja, und dafür auch gelobt werden.
Wie gehst du damit um, wenn du diesen Freiraum gelassen hast, Fehler passieren?
Also,
oder Dinge nicht so laufen, wie du dir das gewünscht hättest?
Es kommt natürlich ein bisschen drauf an. Ich habe grundsätzlich so die Kultur, Fehler müssen passieren, sonst können wir ja nicht lernen. Ne? Also das, was ich halt haben will, ist halt so ein Student-Mindset. Ich will halt, dass meine Mitarbeiter quasi, wenn ich mit denen darüber spreche, hier, da war ein Fehler, halt den nicht so abtun, als wäre es keiner. Ne? Das finde ich schwierig. Also so, weil ich finde, man kann über jeden Fehler sprechen, aber wenn man so tut, als wäre er nicht vorhanden, dann wie sollen wir wachsen? Ne? Wie sollen wir vorankommen? Deswegen unterschiedlich. Ich würde grundsätzlich sagen, ich habe eine super offene Fehlerkultur bei mir und ich will das auch haben. Und ich habe letztens mit einem Unternehmen, mit dem wir zusammenarbeiten, Paravan, das ist ein sehr, sehr cooles Unternehmen im Mittelstand, die nennen sich so Speedboot des Mittelstands. Und da habe ich mit dem Geschäftsführer gesprochen und der meinte zu mir, bei uns darf jeder Fehler machen, aber das Unternehmen als Ganzes stärkt dir den Rücken. Also wenn jetzt eine Mitarbeiterin bei mir einen Fehler macht und ein Kunde wird auf mich zukommen, würde ich die immer schützen.
Okay.
Und ich finde, das ist ein tolles Mindset.
Wunderbar.
Weil dann habe ich die so, ich würde ja dann trotzdem im stillen Kämmerlein sagen, hier, da müssen wir nochmal genauer hingucken in Zukunft.
Ist was anderes.
Aber ich finde so dieses, die Leute nicht ins Messer laufen lassen, aber logischerweise, einen Fehler machst du im besten Fall nur einmal. Ne? Also wenn wir jetzt immer und immer und immer wieder den gleichen Fehler haben, muss man natürlich gucken, ob der Mensch an der richtigen Stelle eingesetzt ist.
Fand ich gut.
Wie ist das bei dir? Wie hast du quasi Menschen, das finde ich eine sehr spannende Frage, wann hast du gesehen, okay, das ist Entwicklungspotenzial und wann hast du gesehen, hier ist der Mensch vielleicht einfach an der falschen Position eingesetzt?
Das ist mir in der Tat ein paar Mal passiert.
Mhm.
Das war dann sicherlich auch Erfahrungslernen. Also ich habe im Laufe meiner Jahre in der Industrie ja viele Spielmöglichkeiten gehabt. Also ich habe diese Organisation jedes Jahr verändert und damit sind jedes Jahr neue Positionen entstanden und es waren eine Menge Menschen da, die wollten wachsen. Also die habe ich dann auf die verschiedensten Stellen gepackt und habe das sehr meinem Bauchgefühl getraut und einige Male auch Personen auf Stellen gesetzt, wo ich sie überfordert habe oder wo der innere Drive dann nachgelassen hat. Also sich ganz wirklich mit Haut und Haaren dieser Aufgabe zu verschreiben. Das waren immer meine schwierigsten Situationen, weil dann habe ich, und so ist der Mensch und auch Führungspersönlichkeiten sind so, ich habe erstmal zugeguckt.
Ja, erstmal vermeiden.
Erstmal geguckt.
Vielleicht
dann
wird ja noch besser.
Als zweites habe ich also versucht, Orientierung zu geben. Im dritten engere Ziele gesetzt. Also das hat überhaupt nicht zu meinem grundsätzlichen Führungsstil gesetzt. Bis ich den inneren Mut fand, ganz offen dann darüber zu reden. Ich habe das Gefühl, da habe ich eine Fehlentscheidung getroffen, dir diese Aufgabe anzuvertrauen. Ich würde mich wohler fühlen. Du würdest dir in den nächsten 6 Monaten eine neue Aufgabe suchen.
Im Unternehmen?
Nicht im Unternehmen.
In einem anderen Unternehmen.
Der Rückwärtssalto war dann immer möglich. Der hat dahin gedrängt.
Ja.
Ich habe das zugelassen. Das war meine Fehlentscheidung. Und ich musste meine Fehlentscheidung auch wieder korrigieren.
Okay.
Das war fast ein Gang nach Canossa, weil ich mit dem eine Reihe von Jahren gut und erfolgreich gearbeitet hatte und habe ihn dann auf eine Stelle gesetzt, die ihn überfordert hat. Oder wo er das Potenzial gar nicht dazu hatte.
Ja.
Das hing dann auch mit Sprachkenntnissen zusammen und mit internationalem Denken. Da musste ein ziemlich offenes Mindset haben, mit sehr viel Flexibilität solche Dinge lösen. Also ich habe es dann nach einer gewissen Zeit in einem offenen Gespräch geklärt und habe ihm den Raum gegeben. 6 Monate, und das hat auch gereicht. 6 Monate konnte er sich was Neues suchen. Und wir hatten trotzdem zum Schluss kein feindliches Verhältnis zueinander, sondern wir haben uns ordentlich voneinander verabschiedet, haben uns Jahre später woanders wieder getroffen. Und er hat in der Tat dann eine Aufgabe gefunden, die sehr gut zu seinen Talenten gepasst hat. So, und das ist dann einfach hartes Lernen.
Es ist herausfordernd, ja.
Ja, weil dann eine Zeit lang, also ein Jahr lang, ist in dem Bereich das nicht so vorangegangen, wie es hätte vorangehen können, aber die Firma hat keinen Schaden genommen.
Ja.
Das ist auch so, dass du Fehlentscheidungen triffst. Und das wäre auch so gewesen, wenn ich jemanden von außen reingeholt hätte.
Ja.
Da hätte ich auch aufgrund von Zeugnissen, aufgrund von Gesprächen, vielleicht noch ein paar Tests versucht herauszufinden, meine Entscheidung abzusichern. Aber der Entscheidungen trifft, trifft auch Fehlentscheidungen.
Ja, absolut. Ich glaube, das muss man sich so im Leadership auch einfach eingestehen. Du wirst halt nicht immer alles richtig machen. Und manchmal weiß man es nicht und manchmal muss man es auch erst testen und manchmal testet man es vielleicht zu lange und lässt zu lange nochmal so ein bisschen mitlaufen. Ich glaube, so für mich ist halt super wichtig, sehr direkt sein zu dürfen. Also nee, ich will eine Company, eine Firma, ein Team haben, wo es eben nicht um, wo man einfach sagen darf, das ist gut gelaufen, das ist schlecht gelaufen und alle nehmen das halt mit einer Professionalität auf, ja, und mit einer Offenheit, weil sonst kannst du dich ja nicht entwickeln. Also ich glaube, was bei uns halt überhaupt nicht reinpasst, ist so totaler Ego. Und wenn jemand so sehr, sehr, sehr stark, ich sag mal, gestreichelt werden muss, so sehr, sehr immer so, also ich weiß, ich bin generell ein sehr direkter Mensch. Ich glaube, ich bin sehr fair und auch kommunikativ weich genug. Also ich mache jetzt nicht so immer so hart, aber ich bin schon sehr, sehr klar in dem, was ich halt möchte und nicht möchte. Also und gerade wenn es dann so um Kundenkontakt geht oder auch Kontakt untereinander oder so, ich habe einfach Werte in diesem Unternehmen für mich, wo ich dann auch sehr schnell merke, wenn die verletzt werden, ich kann damit nicht, ich will das nicht. Da gibt's nicht so viel Spielraum. Und dann muss ich das auch sehr klar kommunizieren. Aber es ist schwierig, weil man ist auch angewiesen dann teilweise. Dann hast du gerade jemanden reingeholt, der füllt diese Rolle, dann musst du den da irgendwie, ne, wie machst du es? Also man hat ja auch Sorge, dass man dann, dass so gerade so unser junges Gerüst auch schnell wieder einbricht, wenn man dann Menschen zu früh gehen lässt. Ne? Also da ist so ein, das ist, glaube ich, viel Learning by Doing.
Habe
ich so
das Gefühl. Hast du mal eine Situation erlebt, wo du das Gefühl hast, mit deinem Führungsstil, so wie du den jetzt praktizierst, es ist ja bei dir jetzt ein Jahr, es ist noch keine lange Zeit, aber in dieser Zeit, ob da irgendwann mal eine Situation entstanden ist, wo du das Gefühl hast, da ist Vertrauen missbraucht worden. Ich weiß nicht, habt ihr einen bestimmten Zeitrahmen, wie ihr arbeitet? Oder geht es euch im Wesentlichen um die Projekte, dass die abgeliefert werden?
Ja, mir geht es um Ergebnisse. Also mir geht es sehr um Ergebnisse. Wir haben schon einen Rahmen. Und ich bin am Anfang auch mit einem sehr strengen Rahmen reingegangen. Und ich habe den aber nach und nach so ein bisschen aufgeweicht. Und ich glaube auch, also ich möchte selber halt so arbeiten. Ich möchte ergebnisorientiert arbeiten. Ne? Also wenn jemand klar seine Aufgaben hat und ich sehe, dass diese Aufgaben erfüllt werden, dann ist es mir ehrlich gesagt komplett egal, zu welcher Zeit und wie du es löst. So, da bin ich sehr, ich will das Ergebnis, soll einfach stimmen. Womit ich schlecht klarkomme, ist, wenn ich das Gefühl habe, die Sachen werden nicht gelöst. Und ich muss so, also ich hasse halt Micromanagement. Ich bin jemand, sag dir das Ziel, das ist deine Aufgabe, du kannst jederzeit zu mir kommen, wenn du Fragen zu dem Thema hast. Und wir entwickeln ja auch viele Prozesse aktuell noch. Aber was ich nicht kann, ist, ich gebe dir eine Aufgabe und jetzt muss ich jeden Tag reingucken, ob du auch wirklich die 5 Wörter geschrieben hast, so nach dem Motto. Ne, das macht mich sehr, das macht mich auch sehr wütend, dann ab irgendeinem Zeitpunkt. Deswegen, also grundsätzlich würde ich sagen, Vertrauen missbraucht, nee, das nicht, auf keinen Fall. Ich habe eigentlich ziemlich Glück immer jetzt gehabt. Ich habe auf jeden Fall halt direkt am Anfang auch einfach Fehlentscheidungen getroffen im Hiring und habe einfach mir Coldcaller reingeholt, die einfach sehr unerfahren waren und ich war noch unerfahrener. Und ich hatte weder die Ressourcen noch das Wissen, um die jetzt für 6 Monate lang hier irgendwie auf irgendwas anzulernen. Habe dann aber auch sehr schnell die Entscheidungen getroffen, das dann auch wieder zu beenden und zu optimieren.
Welcher Prozess ist denn dir da abgelaufen? Hast du das schnell erkannt? Oder?
Ja, ich habe es sehr schnell erkannt. Also erkennen, ich bin ja ein sehr intuitiver Mensch. Also ich bin ja generell ungeduldig und schnell, deswegen habe ich sowieso sehr schnell gedacht, weiß ich nicht, ob mir das die Ergebnisse bringt. Das habe ich jetzt schon so ein bisschen gelernt, da einfach so ein bisschen, gib der Person mal ein paar Wochen Zeit, dass die sich wirklich beweisen kann. Ne? Sonst, also so direkte Entscheidung nach einer Woche ist ein bisschen früh. Aber ja, ich habe es schnell erkannt und dann habe ich auch, ja, ich habe dann direkt das Gespräch gesucht. Also die erste Kündigung, die ich gemacht habe, ich konnte die ganze Nacht davor nicht schlafen.
Ja, das glaube ich.
Ich hatte echt, es hat mir auch so leid getan und der ist auch extra, ich meine, wir sind auf Zypern und der ist ausgewandert für uns.
Oh.
Ja, ich meine, er wollte unbedingt nach Zypern. Er ist jetzt nicht nur für meine Company ausgewandert. Der war sowieso schon so
auf dem Weg hierher.
Aber er ist trotzdem halt das Land verlassen, war relativ junger Typ, ganz lieb. aber einfach für uns in dem Moment nicht die passende Ressource. Und dem dann zu kündigen, das war schon, oh, ich hatte so ein schlechtes Gewissen. Also es war auch dann so ein Gespräch, ich habe dann echt auch mit ihm gesprochen und gesagt, es tut mir so leid, dass ich das jetzt machen muss. Und hat er mich getröstet in seinem Kündigungsgespräch. Aber wie es halt so ist, man lernt dann in solchen Momenten ja einfach, ist alles gar nicht so schlimm, solange man fair bleibt, transparent, offen. Das ist mir halt wichtig. Ich will immer mit gutem Gefühl auseinandergehen. Und wenn es sich jetzt hier trennt, auf klarer Basis. Ich bin dann auch bei sowas sehr fair, schaue mir echt Zahlen dann an, damit ich auch eine Argumentationsgrundlage habe, die nicht Bauchgefühl ist, sondern wo ich sage, hey, ich habe das jetzt 2 Wochen beobachtet oder seit 4 Wochen und das verbessert sich einfach nicht. Oder sodass ich wirklich ein Argument habe, was man auch nachvollziehen kann. Und dann ja, macht man es und dann die zweite ging dann schon ein bisschen leichter.
Kann ich aber gut nachvollziehen. Ja. Erinnert mich auch an eine Kündigung, die ich also einem Vertriebsmitarbeiter gegenüber aussprechen musste, weil ganz einfach sichtbar wurde an unendlich vielen kleinen Dingen, dass er schwindelt, dass er Aktivitäten vorgibt, die dann aber nicht eingehalten wurden. Es kam über eine Reklamation dann heraus, dass er also nie bei diesem Kunden gewesen ist. Also viele kleine Dinge bis hin zu nicht zu tolerierenden Abweichungen bei Spesenabrechnungen. Und da habe ich dann auch lange überlegt, wie ich das mache, weil musste dann, also wenn das Unternehmen eine bestimmte Größe hat, auch arbeitsrechtliche Überlegungen mit einbeziehen, wenn du in eine solche Entscheidung gehst, und habe mich da dann zu einem auch dort informellen Weg entschieden. Ich habe einen langen Spaziergang mit ihm gemacht an einer Außendiensttagung, zur Seite genommen am Schluss, dass ich noch was mit ihm besprechen wollte, habe einen langen Spaziergang gemacht und habe eine Brücke gebaut. Ich habe gesagt, das und das sind die Fakten. Ich könnte jetzt noch tiefer aufbohren, das will ich nicht. Das entspricht auch nicht unserem bisherigen Verhältnis, dass wir zueinander haben. Ich hätte einen Vorschlag. Und das war dann wieder so. In den nächsten 3 Monaten wird ordentlich gearbeitet, ohne dass solche Dinge vorkommen. Und in der Zeit suchst du dir eine neue Aufgabe. Und wenn du die hast, kriegst du ein vernünftiges Zeugnis und kannst auch 4 Wochen vorher raus aus dem Unternehmen, behältst dein Auto bis zum Schluss. Also ich habe so eine Brücke gebaut und ich glaube, er war ganz froh. Er war froh, dass es einer gemerkt hat, weil bei diesen Mauscheleien hat er sich selbst nicht wohl
gefühlt. Ja, glaube ich.
Er war sich darüber im Klaren, das ist nicht in Ordnung, was ich da mache. Und endlich hat es einer gesehen.
Ja.
Und er war dann ganz erleichtert, dass ich ihn als nicht ans Kreuz genagelt habe und das auch nicht tiefer aufgebohrt habe, sondern da ich ihm eine Brücke gebaut habe und dann ist er rausgegangen. Und ich hatte vorher auch ein ungutes Gefühl, weil ich erst gedacht habe, das muss ich faktisch ja alles feststellen, da muss ich noch tiefer bohren. Das hat alles nicht meiner Form der Führung entsprochen und habe mich dann zu diesem Weg entschieden und habe gedacht, innerlich, wie gehe ich damit um, wenn er nicht mitgeht?
Ja.
Weil dann hätte ich die Alternative B ziehen müssen. Hätte ich wirklich tiefer bohren müssen. Ja. Weil ich hätte es nicht weiter so laufen lassen.
Ja, geht ja auch nicht.
Wollen. Also auch, weil die anderen nicht bekamen dann. Also
das vergiftet ja das Unternehmen.
Kam ich also Hinweise und das konnte ich gar nicht stehen lassen. Und als dann das klar war, dass der geht, haben wir von 20 Mitarbeitern im Vertrieb, haben wir 3 gesagt, welch ein Glück, Klaus. Also ich habe die alle mit dem Vornamen angesprochen. Wir haben uns damals noch gesiezt. Das war so eine modernere Form, miteinander umzugehen. Was ein Glück, Klaus, dass Sie den rausgenommen haben.
Ja.
Weil der hat das, und da kam noch mehr, sage ich, das will ich jetzt alles gar nicht mehr hören. Wir sind durch. Wenn wirklich was ist, solltet ihr mich das früh wissen lassen, weil dann müssen wir handeln.
Ja, absolut. Es vergiftet also das Unternehmen, finde ich, wenn du,
ja,
ne, also so Führung, ich habe das mal irgendwann, hat das mal jemand zu mir gesagt, so, ne, so, du musst als Unternehmer dafür sorgen, dass die Kette der Menschen, die da drin arbeiten, stark ist. Und wenn du Glieder da drin hast, die einfach schwach sind, weil sie zum Beispiel Unruhe stiften, Unwahrheiten, also ja auch wirklich so faktische Vergiftungen quasi, auch der Werte und der ganzen Teamkultur stattfinden, ist man einfach dazu verpflichtet, dass man den Rest der Gruppe schützt.
Ja, Darum geht's.
Ja, es ist so.
Um auch eine bestimmte Arbeitsmoral aufrechtzuerhalten.
Absolut, ja.
Du hast recht, die anderen müssen geschützt werden vor demjenigen. Erstens mal der berühmte Spruch, ein fauler Apfel verdirbt den ganzen Korb. Er ist hier ganz, ganz richtig. Und es hat wirklich damit zu tun, dass also andere das wahrnehmen, selbst wenn sie es nicht artikulieren können.
Sie können spüren. Da schwingt was mit, ja. 100%, das sehe ich genauso. Deswegen halte ich das für sehr wichtig, eine gute Gruppe zu bauen. Jetzt so zum Schluss dieser Folge. Was würdest du sagen, sind deine Top 3, sage ich mal, Führungskompetenzen, die man mitbringen sollte, um ein gutes Team zu führen?
Also für mich ist das Allerwichtigste, ich muss selbst eine Vision von meinem Unternehmen oder von dem haben, was ich vorhabe. Und das muss ich ständig kommunizieren. Mhm. Und ich muss die anderen anbrennen. Mhm. Nur brennende Menschen bewegen etwas. Man muss sich realistische Ziele setzen. Also auf einem langen Weg muss ich dazwischen Ziele haben, die ich aber absprechen muss mit den anderen. Mhm. Also das Anbrennen ist das eine und das Abstimmen ist das zweite. Und das dritte, sei Vorbild.
Mhm. Ja, walk the talk.
Ja. Und nach deiner Erfahrung, du hast ja also auch in Organisationen gelebt.
Ja,
gearbeitet. Gab es irgendeinen, wo du sagst, das war ein guter Leader oder eine gute Leaderin?
Also ich würde sagen, Vertrauen ist super wichtig. Also dass das Team das Gefühl hat, sie dürfen selber agieren, aber dann eben backed by the company. Ne? So, das ist, glaube ich, also ich würde auch ganz klar, wenn ich das auf mein Unternehmen sehe, die Vision würde ich auch nach ganz vorne stellen. Also ich würde sagen, darüber sprechen, was wollen wir hier machen, die Werte darüber immer wieder sprechen, Leute immer wieder daran erinnern. Und wirklich selber davon überzeugt sein, sodass sie das spüren können. Nicht so bla bla, wir wollen Marktführer werden, sondern deine echte Vision, so ja, etwas, was man spürt. So, weil das ist etwas, wo Leute Bock drauf haben, das sehe ich bei mir, teilzuhaben. Deswegen würde ich das nach ganz vorne stellen. Das zweite wäre für mich Vertrauen. Auch etwas, was ich auch auf jeden Fall lerne. Ne? So, jeder macht auch seine Sachen anders. So, ne? Weg vom Micro, weg von du musst es genauso machen wie ich, hinzu, wie du sagst, eigentlich braucht man Ziele und wie du da hinkommst, solange du in unserem Wertegerüst unterwegs bist. Mach, wie du willst, sei kreativ, ne, um auch die Kreativität zu erlauben. Das ist, glaube ich, für mich sehr wichtig. Und ansonsten würde ich sagen, in der Zeit, in der wir heute leben, das hat sich ja vielleicht auch noch mal ein bisschen verändert, ne, so das ganze Thema Work-Life-Balance ist ja so ein riesiges Thema für ganz viele Leute. Ich glaube, dieser Spagat, den zu schaffen aus, hey, ich will, dass du hier bist und committed bist, und es braucht das Unternehmen auch, gerade so ein kleines. Aber ich sehe deine individuellen Bedürfnisse als Mensch. Und so eine gewisse, also ich bin kein Freund von, alles ist gleich, jeder braucht genau das Gleiche. Da bin ich kein Freund von, weil was ich, als letzte Anekdote, ich habe letztens mit meinem Team eine kleine Runde gemacht und dann haben wir darüber gesprochen, wo sieht sich jeder in einem Jahr finanziell? Na, wo sieht er sich dann auch in der Rolle? Was hat er dafür gelernt und was hat er überwunden, um an diesen Punkt zu kommen? War cool.
Gutes Programm.
Ja, war cool, hat Spaß gemacht. Ne? Und ich fand es sehr spannend, weil der eine sagt, mehr Geld, der andere sagt, ja, ich habe vielleicht eine 4-Tage-Woche. Und ich finde, man braucht als Unternehmer eigentlich eher so eine flexible Führung, dass man sagt, okay, für den einen ist eher das wichtig, für den anderen ist eher das wichtig. Und man hat vielleicht so ein Potpourri an Möglichkeiten und jeder kann sich so ein bisschen aus seinem bedienen. Solange es halt fair und transparent bleibt. Also ich glaube, diese Flexibilität gegenüber Bedürfnissen ist super, super wichtig.
Okay.
Ja.
Wunderbar.
Ja.
Ja. Und es war so ein Stichwort gefallen. Ich glaube, das wäre dann das, was wir im nächsten Podcast vielleicht mal tiefer beleuchten sollten.
Welches Stichwort?
Das Stichwort Werte.
Werte, ja, das fände ich auch super spannend. Dann würde ich sagen, beenden wir hier die Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Hat uns wie immer sehr viel Spaß gemacht. Folgt uns gerne, stellt uns Fragen. Packt Kommentare rein, wenn ihr das irgendwo hört. Wir hoffen auf jeden Fall, dass wir ja nicht nur uns gut unterhalten, sondern im besten Fall auch dich da draußen. Und ja, im besten Fall sehen wir uns bald wieder.